Er lebt in mir. Diesen Spruch auf einem T-Shirt habe ich vor Jahren gesehen. Und nicht nur einmal, sondern das war irgendeine christliche Konferenz oder Tagung und so. Und ich dachte, dieses T-Shirt, ich mag ja T-Shirts mit christlichen Sprüchen drauf total gern, das ist cool. Und dann lief da noch jemand rum und noch jemand. Also das waren 1000 Leute und bestimmt 10 davon hatten dieses T-Shirt an. Und das hat mich total beeindruckt, weil ich gedacht habe, Mensch, das ist doch cool, wenn du sowas auf deiner Brust stehen hast. Und dann habe ich mal geguckt, das war so eine Aktion, ich weiß gar nicht mehr von wem. Ich habe auch die Bibelstelle nachgeschaut und dachte mir, das ist cool, da musst du mal drüber predigen. Das ist bestimmt über 10 Jahre her und es hat sich bisher nie ergeben, aber ihr dürft heute diese Premiere erleben. Zunächst einmal dieser Spruch. Hört sich voll gut an. Er lebt in mir. Ich lese euch mal den Text im Zusammenhang an. Das Gesetz hat mir nichts mehr zu fordern, schreibt Paulus. Es hat mir den Tod gebracht. Deshalb bin ich für das Gesetz tot und lebe jetzt für Gott. Weil ich aber mit Christus am Kreuz gestorben bin, lebe in Wirklichkeit nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das Leben, das ich jetzt noch in diesem vergänglichen Körper lebe, lebe ich im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sein Leben für mich gegeben hat. Wenn man das liest, ist es schon nicht mehr ganz so klar, finde ich. Also es ist immer gut, den Kontext anzuschauen, aber es verliert diese Schlagkraft von diesem Er lebt in mir, Christus in mir. Und wenn wir aber uns noch weiter anschauen, dann ergibt sich ein ganz anderes Bild. Er lebt in mir hört sich nach einem mutigen, frommen Spruch an, passt gut zu jedem bekennenden Christen. Aber der Ursprung ist noch viel weiter. Er beginnt nämlich mit einem Konflikt, mit einem Streit zwischen zwei wichtigen Leuten, Petrus und Paulus. Ihr kennt die Geschichte vielleicht, ich lese sie trotzdem einmal vor aus Galater 2, also die Verse davor. Als Petrus später in Antiochia war, stellte ich ihn öffentlich zur Rede, weil sein Verhalten unentschuldbar war. Zunächst nämlich nahm er zusammen mit den nichtjüdischen Brüdern und Schwestern an den gemeinsamen Mahlzeiten teil. Aber dann kamen Leute aus dem Kreis um Jakobus, die das jüdische Gesetz streng befolgen. Da zog sich Petrus von den gemeinsamen Mahlzeiten zurück und aß aus Furcht vor ihnen nicht mehr mit den Nichtjuden. Auch die anderen Juden der Gemeinde blieben gegen ihre Überzeugung den gemeinsamen Mahlzeiten fern, sodass sogar Barnabas angesteckt wurde und genau wie sie seine Überzeugung verleugneten. Der Hintergrund ist also zunächst der Streit um die Einhaltung von Speisevorschriften. Völlig unattraktiv für uns, oder? Zwei Probleme stellen sich mit diesem Text für uns heute. Einmal, wir verstehen das Problem überhaupt nicht. Wir essen ganz selbstverständlich alles und auch mit jedem. Ein Christ isst alles. Das Zweite, ist Paulus da nicht ein bisschen zu penibel? Also, ich finde, Paulus reagiert da total hochsensibel. Was soll denn diese Aufregung über die Sitzordnung? Mal hier, mal da, mit den Heiden essen oder nicht? Das ist sicher nicht nett, sich wegzusetzen. Ja, aber deswegen so ein Drama? Auf den ersten Blick heute ziemlich unverständlich. Aber das Problem liegt tiefer. Warum regt Paulus sich hier so auf? Nicht, weil es nicht nett ist, sich während des Essens von anderen wegzusetzen. Wir müssen uns hier ein bisschen in den Text und vor allem in die jüdisch-christliche Umwelt der ersten Christen reingraben und einarbeiten. Und vielleicht verstehen wir dann, warum Paulus hier drauf so rumhackt. Es geht hier nicht nur, wer sitzt wo beim Essen, sondern letztendlich geht es darum, wie komme ich zum ewigen Leben. Da staunst du, oder? Das steckt dahinter. Christen glauben nur durch Jesus, durch ihn allein. Klar soweit. Für Juden war das anders und ist es auch heute noch anders. Für Juden, für die frommen Juden damals, war der Weg zum ewigen Leben schon die Beziehung mit Gott, aber die hat sich ausgelegt durch die Einhaltung, durch die Gebote, durch die strenge Einhaltung der Gebote, die Gott gegeben hat. Und diese Gebote besagt nun einmal, du sollst nicht mit Nichtjuden an einem Tisch essen. Eigentlich noch nicht mal deren Haus betreten. Und da schimmert es ein bisschen durch, dieser Grundkonflikt. Es geht hier nicht nur darum, mit wem sitze ich an einem Tisch, sondern letztendlich geht es um die Frage, wie komme ich zum ewigen Leben? Und der Schwenk, den Petrus und die anderen dann vollzogen haben, ist weg von dem Glauben, allein durch den Glauben an Jesus komme ich zum ewigen Leben, hin zu dem, naja, vielleicht sollte ich doch sicherheitshalber mal alle Gebote befolgen, um sicher zu gehen. Verstehst du den Unterschied? Es geht hier um die Frage, was trage ich dazu bei, um das ewige Leben zu bekommen? Und damals war es für viele Judenchristen schwierig, sich allein auf die Gnade zu verlassen, weil sie es so gewohnt waren. Der Weg zum Seelenheil führt über die strikte Einhaltung der Gebote. Dadurch zeige ich meinen Glauben, dadurch zeige ich, dass ich es ernst meine, dadurch zeige ich, dass ich Gott gefallen möchte. Und Jesus? Allein deine Gnade genügt, singen wir. So hielten es die ersten Christen eigentlich. Aber es gab immer wieder ein paar Hardliner, die sagten, Moment mal, das mit der Gnade und der Erlösung ist ja nett, aber sicherheitshalber müssen wir unseren Teil dazu beitragen. Und darum geht es im Kern. Und darum reitet Paulus da so drauf hin und diskutiert da öffentlich mit Petrus, was übrigens auch nicht sehr nett ist. Also ich stelle mir vor, wenn dir jetzt irgendwas in der Predigt nicht passt und du kommst vor und nimmst das Mikro und sagst, also pass mal auf, Johannes, was du da gerade sagst, das geht so gar nicht. Kannst du übrigens machen, wäre mal interessant, aber es wäre zumindest ungewöhnlich und auch nicht ganz höflich. Und so war das damals mit Paulus. Wenn's Diskussionen gab, hat man das eigentlich unter vier Augen bereinigt. Aber Paulus war das so wichtig, weil es hier um den Kern ging. Was zählt? Wie viel trage ich zu meinem Seelenheil bei? Und Petrus ist da eingeknickt. Petrus ist zurückgefallen in dieses, aber sicherheitshalber muss ich doch auch was machen. Und ihr Lieben, ich glaube, wir sind gar nicht so weit von Petrus entfernt. Wenn wir mal genau hinschauen. Wir alle glauben, wir sind erlöst allein durch Gnade. Wir alle glauben, Christus hat am Kreuz alles für uns bezahlt, oder? Vielleicht kennen wir sogar noch die vier lutherischen Soli, ja? Solus Christus, sola gratia, sola fide, sola scriptura. Also allein Jesus, allein aus Gnade, allein die Schrift, allein Jesus. Aber wenn du mal in dein Herz schaust oder in deinen Hinterkopf, bist du da nicht vielleicht doch auch ein bisschen so wie Petrus? Was muss ich tun, damit ich selig werde? Christus hat am Kreuz alles für mich getan, aber ich glaube, dass gerade in unseren pietistischen Kreisen die Befolgung von Regeln doch eine höhere Rolle gespielt hat und vielleicht im Hintergrund noch spielt, als es gut tut. ein guter Christ tut doch dieses und jenes nicht. Das mache ich mal sicherheitshalber nicht, damit ich auch, ja, mich richtig verhalte. Ich mache das und das nicht. Oder, und das finde ich das Allerschlimmste, das habe ich Gott sei Dank selber nicht erlebt, aber ich habe mir von jemandem erzählen lassen, der jemand am Sterbebett begleitet hat, und der hat immer gerufen, habe ich genug geglaubt? Das finde ich einen ganz schrecklichen Gedanken. Aber ich glaube, dass das irgendwo auch in uns verwurzelt ist. Habe ich genug geglaubt? Habe ich genug getan? Und jetzt kommt Paulus und sagt, dieser Ansatz ist falsch, ihr Lieben. Dieser Ansatz führt uns nicht weiter. Und deswegen kommt sein Gedanke, Christus lebt doch in mir. Weil ich aber mit Christus am Kreuz gestorben bin, lebe in Wirklichkeit nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das Leben, das ich jetzt noch in dieser Vergänglichkeit, jetzt muss ich noch mal schauen, ich brauche eine Brille. Jetzt lebe nicht mehr in Wirklichkeit ich, sondern Christus lebt in mir. Das Leben, das ich jetzt noch in diesem vergänglichen Körper lebe, lebe ich im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sein Leben für mich gegeben hat. Es geht Verbindung mit Jesus. Wie sehr bin ich mit ihm verbunden? Und Paulus wiederholt hier einen Gedanken, der ihm auch sehr wichtig ist. Ich bin mit Jesus untrennbar verbunden. Ich bin mit Jesus am Kreuz gestorben und mit ihm auferstanden. Im Römerbrief formuliert er das noch ein bisschen stärker. Ihr müsst euch doch darüber im Klaren sein, was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Wir alle, die wir mit Jesus in Jesus Christus hineingetauft wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft. Ja, hineingetaucht worden. Durch diese Taufe werden wir auch zusammen mit ihm begraben. Und wie Christus durch die Liebesmacht Gottes des Vaters vom Tod auferweckt wurde, so ist uns ein neues Leben geschenkt worden, mit dem wir auch leben sollen. Durch unsere Taufe, schreibt Paulus, sind wir mit Jesus begraben und auferstanden. Das ist ein zentraler Ostertext, wenn man so will. Ihr könnt euch gerne Römer 6 immer wieder durchlesen. Ich finde, da tauchen immer wieder neue Gedanken und Fragen und Herausforderungen auf. Macht es doch mal im Hauskreis. Römer 6, sehr ergiebiges Kapitel. Wir sind durch die Taufe mit Jesus verbunden. Eng verbunden. Es geht Paulus hier, und es geht mit dieser Aussage, Christus lebt in mir, um die Verbindung mit ihm. Um die Beziehung zu ihm. Gott ist ein Beziehungswesen. Er möchte die Beziehung zu dir haben. Die Beziehung, die durch den Sündenfall zerbrochen ist und die wir von uns aus nicht wieder flicken können. Das ist ja gerade der Punkt. Nicht wir können etwas dazu beitragen. Jesus ist für unsere Schuld gestorben. Er hat am Karfreitag den Weg wieder zu Gott freigemacht. Und er hat uns mit hineingenommen. Darum geht es. Aber so eine Beziehung, die läuft nicht automatisch. Auch wenn Paulus sagt, wir sind durch die Taufe untrennbar verbunden. Das kann man, denke ich, mit einer Ehe vergleichen oder mit einer Freundschaft. Ja, eine Ehe wird einmal geschlossen, aber die läuft dann nicht automatisch für die nächsten Jahrzehnte. Man muss diese Beziehung pflegen. Auch eine Freundschaft, ja, die wird irgendwann geschlossen und man findet es toll und man ist da eng zusammen. Aber man muss auch Freundschaften pflegen. Die Beziehung pflegen. Darum geht es. Nicht um das Einhalten von irgendwas, sondern um die Beziehungspflege. In 2. Korinther, Kapitel 3, schreibt Paulus, er hat mich fähig gemacht, ihm zu dienen durch die Bekanntmachungen seines neuen Bundes. Dieser Bund entscheidet sich dadurch von dem früheren Bund, dass Gott jetzt nicht mehr ein geschriebenes Gesetz gibt, sondern seinen Geist. Der Buchstabe des Gesetzes führt zum Tod, der Geist aber führt zum Leben. Hier ist der Kern dieses Problems, der alte Bund, den Gott aufgerichtet hat. Das haben die sich ja nicht ausgedacht. Ja? Der alte Bund war ein Deal. Ich bin euer Gott, ihr seid mein Volk, wenn ihr meine Gebote haltet. Dann wird es euch gut gehen. Der alte Bund durch das geschriebene Gesetz. In Jesus leben wir im neuen Bund. Und der ist nicht mehr der gründet nicht mehr auf dem Gesetz, sondern auf dem Geist. Der neue Bund, der wird durch den Heiligen Geist besiegelt, so heißt es in der Bibel. Der neue Bund in Jesus geschieht eben nicht durch die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften und Regeln, sondern durch den Heiligen Geist. Und das, falls in dir die Frage aufgeteilt ist, Moment, Jesus lebt in mir, heißt es nicht, der Heilige Geist wirkt in mir? Liebe Leute, das ist das Gleiche. Wir haben ja einen dreieinigen Gott. Und wenn Paulus schreibt, Jesus lebt in mir, dann ist damit auch gemeint, der Heilige Geist wirkt in mir. Das ist der neue Bund. Also nicht mehr ich muss leisten, sondern ich soll mich dem Geist nicht verschließen. Denn durch den Heiligen Geist wirkt Jesus in mir. Ja, Jesus bleibt in mir, wohnt in mir. Jesus sagt selber, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Da ist wieder dieses Motiv der Verbindung, der Beziehung. Und das ist es, was kommt. Nicht unsere Leistung, sondern unsere Beziehung zu Jesus. Wie kannst du die pflegen? Du kannst dir mal Gedanken machen, wie pflege ich meine Beziehungen generell, Freundschaften, Ehe. Und wie pflege ich meine Beziehung zu Jesus? Da ist Bibellesen und Beten sicher nicht das Verkehrteste. Im Gottesdienst kann man diese Beziehung auffrischen. Ich persönlich halte trotzdem das direkte Gespräch, also das Beten, für die beste Beziehungspflege. Aber da musst du deinen Weg finden. Wichtig ist es, pflege diese Beziehung, bleib in Jesus. Und man kann darüber streiten, aber für mich ist das keine Leistung im Sinne von etwas erreichen, sondern es ist etwas, das ich tue. Jesus hat alles getan, ich muss nur in ihm bleiben. Und das Ganze ist jetzt nicht nur ein ferner theologischer Diskurs, sondern das hat natürlich auch etwas mit mir zu tun. Und mit dir. Paulus schreibt in Römer 6 weiter, lasst also nicht zu, dass euer sterblicher Leib von der Sünde beherrscht wird, sondern gehorcht nicht seinen Begierden. Stellt eure Glieder und eure Fähigkeiten nicht länger in den Dienst der Sünde, die sie als Waffen gegen das Gute benutzt. Stellt euch vielmehr in den Dienst Gottes als Menschen, die gewissermaßen schon von den Toten auferstanden sind, damit Gott eure Glieder und Fähigkeiten als Waffen im Kampf für das Gute gebrauchen kann. Die Sünde wird nicht Herr werden über euch, denn ihr lebt nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Das Stichwort ist also Christusgemäß leben. Wie kann das aussehen? Mir gefällt das Bild, wem diene ich? In wessen Dienst stelle ich meine Hände, Füße, meinen Mund, meinen Kopf? Zu was trage ich bei? Und ich glaube, die Gefahr ist groß, dass wir das auch immer zum Schlechten benutzen. Schlechte Gedanken über jemand. Schlecht reden über jemand. Schlechtes Tun vielleicht. Stellt euren Körper, euren Geist nicht mehr in den Dienst der Sünde, sondern in den Dienst von Gott. Die Sünde, der Teufel will zerstören, Gott will aufbauen. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Kriterium. Ist es nützlich, was ich denke, sage und tue, oder ist es zerstörerisch? Ich glaube, das ist ein ganz einfacher Maßstab. Geht es dem anderen oder den anderen nach der Begegnung mit mir besser oder schlechter? Der Teufel will zerstören, Jesus will aufbauen. Das ist ein bisschen schwarz-weiß, aber ich glaube, es ist eine ganz gute Denkhilfe. Und dann demnach, zerstört das, was ich denke, rede und tue, oder baut es auf? Du lebst für Jesus, Jesus lebt in dir. Ist es zu weit hergeholt, zu sagen, Jesus lebt durch dich? Kannst du mal drüber nachdenken? Inwieweit lebt Jesus durch mich? In dem Sinn, dass Gottes Plan durch dich weiter mit verwirklicht wird, dass du an seinem Werk mithilfst. Stellt euch vielmehr in den Dienst Gottes als Menschen, die gewissermaßen schon von den Toten auferstanden sind, damit Gott eure Glieder und Fähigkeiten als Waffen für das Gute gebrauchen kann. Christus in mir. Ich finde, es hört sich immer noch gut an. Und ich hoffe, dass durch diesen ganzen Hintergrund das für dich jetzt mehr Substanz bekommen hat, dass es griffiger geworden ist und dass klarer damit geworden ist, was Paulus damit eigentlich meint. Die Grundfrage lautet, verlasse ich mich auf mich oder auf Jesus, wenn es darum geht, mein Leben zu meistern? Diesseits und jenseits des Todes. Als Christ bin ich sozusagen mit Jesus am Kreuz gestorben und danach auferstanden. Jetzt lebt er in mir und ich im Vertrauen auf ihn. Und drittens, die Beziehung zu Jesus ist kein Automatismus. Sie will gepflegt und gestaltet werden. Amen.